Radio Ireland.
Herzlich willkommen zu Radio Ireland, heute mit unserer 65. Sendung. Der heutige Beitrag möchte die antirassistische Bewegung genauer unter die Lupe nehmen. Dabei liegt der Schwerpunkt auf den inhaltlichen Ansätzen und der Schwierigkeit des Umgangs mit dem Rechtsbegriff.
Erstens, Einstieg.
Liebe HörerInnen, Ori Diallo war ein Asylbewerber, der in Dessau lebte. Er kam im Jahr 2005 während eines Brandes in einer Polizeizelle ums Leben, als er dort gefesselt auf einer Liege lag. Der Fall stellt einen der schwersten dar, in denen Polizeigewalt nicht nur Erniedrigung war, sondern auch einen tödlichen Ausgang fand. Wir möchten mit diesem Beitrag den Fokus auf die antirassistische Bewegung richten und damit herausstellen, wie wichtig antirassistische Arbeit immer noch ist. Der Schwerpunkt liegt auf den Grundlagen, die die Arbeit gegen Rassismus erklärlich machen, und dem Umgang mit dem Rechtsbegriff in dieser Politik. Wenn wir vom Antirassismus reden, soll keine heterogene Bewegung auf eine praktische oder inhaltliche Linie reduziert werden, sondern dem gefolgt werden, was aktive Antira-Gruppen äußern und was von Sabine Hess und Andreas Lindner in ihrer Studie Antirassistische Identitäten in Bewegung als eine Praxis begriffen wird, die danach bestrebt sei, die Verhältnisse, die Rassismus und andere Machtverhältnisse konstituieren, abzubauen. Dabei bedeutet antirassistische Arbeit vor allem die Solidarität mit MigrantInnen, Flüchtlingen und Menschen nicht deutscher Herkunft. Praktisch heißt das, ein sich einsetzen für eine bessere Situation und das Verhindern von direkter Gewalt, sofern das geht, wie einer Abschiebung. Das alles steht auf den Füßen einer antirassistischen Analyse. Im folgenden Beitrag werdet ihr bewusst mit einer vermeintlich tendenziösen Sprache konfrontiert, allein weil die deutsche Behördensprache oftmals beschönigend ist, also eine bagatellisierende Wirkung hat. Überdies ist der Beitrag mit dem Wissen produziert, dass die Autorinnen keine von Rassismus Betroffene sind. Die Reflexion dieser Position soll aber im Beitrag nicht völlig aus dem Blick geraten. Da wir meinen, dass besonders in antifaschistischen oder theoretisch-politischen Räumen ein Umgang mit Rassismus und Antirassismus unterrepräsentiert ist, möchten wir zunächst die rechtliche Lage punktuell vorstellen, auf die sich Menschen in unterschiedlicher Art und Menge einzustellen haben, die einen Asylantrag stellen.
Einmal angekommen.
Grenzgänger ab 14 Jahre müssen Fingerabdrücke und Personendaten abgeben. Sie werden im europäischen Fingerabdrucksystem Eurodac gespeichert. Sie sind also durch europäische Polizeistrukturen überall im Verbund erfassbar gemacht. Faktisch werden jedoch beinahe alle Minderjährigen zu über 16-Jährigen gemacht, weil sie dann den gleichen Prozess durchlaufen werden wie Erwachsene. Eine sogenannte Botschaftsvorführung wird bei Flüchtlingen unter dem Vorwand durchgeführt, eine Identitätsfeststellung zu erlangen. Diese wird aber vor allem dazu genutzt, um eine Abschiebung zu beschleunigen, indem den Botschaften abgerungen werden soll, dass sie der Person eine Staatsbürgerschaft zugestehen.
Lager.
Flüchtlinge, die die Grenze überwunden haben, können bei jeder Behörde, auch bei der Polizei, einen Asylantrag stellen. Sie werden dann zunächst in eine Erstaufnahmeeinrichtung geschickt, ein großes, oft eingezäuntes Gelände mit Wachschutz, der zum Teil Polizeivollmachten erhält und damit festnehmen und durchsuchen darf, Arzt, Kantine und Schlafsälen für viele Personen. In ganz Deutschland gibt es rund 20 solcher Einrichtungen. Dort werden die Leute registriert und von der Asylbehörde über ihre Fluchtgründe befragt. Sie erhalten eine Aufenthaltsgestattung, die ihnen erlaubt, in Deutschland zu bleiben, bis über den Asylantrag entschieden ist. Nach 3 Monaten in der Erstaufnahmeeinrichtung werden sie, streng nach der vom Computer ermittelten Quote, einer bestimmten Stadt oder einem Landkreis zugewiesen. Manche Flüchtlinge bitten darum, dort untergebracht zu werden, wo bereits Verwandte leben. Darauf muss aber nur bei Ehepartnern und minderjährigen Kindern Rücksicht genommen werden. In den sogenannten Heimen steht jeder Person ein Raum von 4,5 Quadratmetern zu. Die Räume lassen sich jederzeit von HausmeisterInnen, Polizei und sofort betreten. Das Essen ist miserabel, die bauliche Substanz meistens grenzwertig bis gesundheitsschädigend und die Lage ist eine isolierte. Die Lager, die, wie das für Leipzig geplante Heim in der Wodanstraße, auf keiner Karte zu finden sind, sind Teil eines repressiven Systems. Die Initiative No Lager erklärt das Ziel dieser totalen Institution. Die Einschränkung der Flüchtlinge ist erklärtes Ziel, denn Flüchtlinge werden in Lager eingewiesen, damit sie einer permanenten Kontrolle ausgesetzt sind. Sie sollen keine Perspektive aufbauen, sondern das Land so schnell wie möglich wieder verlassen. Mehr noch, die Unterbringung in den Lagern und Heimen orientiert sich an den Prognoseaussagen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, die also, denen eine geringe Anerkennungswahrscheinlichkeit attestiert wird, das sind rund 99,2%, die sollen in der Isolation schließlich dazu gedrängt werden, freiwillig zu gehen.
Auskommen.
Für Asylsuchende und Geduldete ist die Arbeit im ersten Jahr ihres Aufenthaltes ganz verboten. Auch danach haben sie zumeist kaum Chancen auf einen Job, weil es bevorrechtigte Arbeitnehmer gibt. Dies sind Deutsche, aber auch EU-Ausländer oder anerkannte Flüchtlinge. Alle anderen Flüchtlinge können eine ungeschränkte Arbeitserlaubnis nach 4 Jahren erhalten, aber nur, wenn sie auch ein Aufenthaltsrecht erhalten. Außerdem können sie alle dazu verpflichtet werden, gemeinnützige Arbeit für einen minimalen Sozialhilfezuschuss zu leisten. Geld erhalten Flüchtlinge vielerorts gar nicht. Bis auf einen kleinen Barbetrag von monatlich rund 40 Euro, für Kinder 20 Euro. Stattdessen gibt es Sachleistungen. Das sind Einkaufsgutscheine oder Chipkarten, mit denen man nur bestimmte Dinge in bestimmten Geschäften kaufen kann. In manchen Bundesländern erhalten Flüchtlinge fertige Lebensmittel oder Hygienekartons. Unter bestimmten Bedingungen werden die geringen Sozialleistungen noch weiter gekürzt, dann wird meist der Barbetrag ganz gestrichen. Anspruch auf normale Sozialleistungen haben nur anerkannte Flüchtlinge. Die Sozialleistungen, die Asylsuchende, Geduldete und zum Teil auch andere Flüchtlinge erhalten, sind im Schnitt 30% geringer als die üblichen Sozialleistungen. Das Asylbewerberleistungsgesetz regelt auch die medizinische Versorgung. Das Gesetz spricht dabei von akuten Erkrankungen und Schmerzzuständen. Das gilt in der Praxis als Einschränkung. Deshalb werden Flüchtlingen Krankenscheine, Medikamente, Heil- und Hilfsmittel wie Brillen oder Krücken und vieles andere oft verweigert.
Gesetze.
Duldung. Wenn das Asylverfahren eines Flüchtlings abgeschlossen, dieser abgelehnt worden ist, aber nicht abgeschoben werden kann, erhält sie oder er eine Duldung. Dabei handelt es sich um eine vorübergehende Aussetzung der Abschiebung. Daran sind fehlende Papiere, oft gesundheitliche Probleme und vor allem eine rechtliche Beschränkung dieser Menschen gebunden. Residenzpflicht. Das deutsche Sondergesetz, das tatsächlich seit 1938 gilt und im Nationalsozialismus für alle Ausländer sowie Sinti und Roma gedacht war, ist die Einschränkung von Asylsuchenden und Geduldeten, ihren Wohnsitz in der Stadt oder dem Landkreis, manchmal auch dem Bundesland, zu suchen, in dem die für sie zuständige Ausländerbehörde ist. Wollen Sie diesen Bereich verlassen, zum Beispiel um Verwandte zu besuchen, müssen Sie eine schriftliche Erlaubnis beantragen. Der Verstoß gegen die Residenzpflicht wird mit einem Bußgeld von rund 1.000 Euro bestraft. Im Wiederholungsfall droht gar ein Strafverfahren.
Integrationskurs. Die Pflicht und das Recht, einen Integrationskurs zu machen, haben anerkannte Flüchtlinge. Dieser Kurs besteht hauptsächlich aus Deutschunterricht. Alle anderen Flüchtlinge müssen sich selbst um das Deutschlernen kümmern und die Kosten dafür tragen. Einen Kurs können viele nicht bezahlen. Einbürgerungstest. Seit 2008 müssen alle Menschen, die das Bürgerrecht erhalten möchten, von 33 Fragen zu deutscher Kultur und anderen Gängeleien 17 richtig beantworten können. Gängeleien sind die Fragen darum, weil sie rassistischen Ressentiments entspringen. So wird zum Beispiel gefragt, ob Mensch damit umgehen könne, wenn die Tochter sich als homosexuell outen würde. Im Laufe des Beitrages soll besonders darauf hingewiesen werden, wie unzulänglich eine Beurteilung der Rechtslage ist. Wie gefährlich es insbesondere für eine solidarische Politik ist, wenn Mensch die formalen Strukturen des Rechtes allein betrachtet. In keinem Recht, keiner Pflicht ist da zum Beispiel festgehalten, dass Frauen, die einen Aufenthaltsstatus erhalten haben, weil sie verheiratet sind, sich oftmals gegen eine Trennung entscheiden, wenn sie anstehen würde,
weil sie Angst haben, abgeschoben zu werden. Illegalisierten wiederum wird vom bestehenden deutschen Recht keine andere Wahl gelassen, als sich in einen Zustand der ständigen Gefahr zu begeben, sich abseits von allen Behörden zu bewegen und das Leben so ruhig zu gestalten, dass nur noch Verstecken hilft. Vor allem darum, weil für die Polizei nicht weiße Hautfarbe ein guter Grund für eine Kontrolle ist. Viele, die einen Asylantrag gestellt haben, denen nahegelegt wird, auszureisen, tauchen darum besser in die Illegalität ab. Grundsätzlich lässt sich banalerweise feststellen, dass Menschen ohne Staatsbürgerschaft kein bürgerliches Recht für sich beanspruchen können. Sie scheitern an Zuständen in Lagern, müssen auf die Gunst von Härtefallkommissionen hoffen und die Schikane irgendwie durchstehen. Der Umgang mit ihnen ist eher einem Willkürrecht ähnlich, was sich schon daran beweisen lässt, dass die Asylanfrage zur Inhaftierung führen kann. Migrantinnen mit Aufenthaltsstatus oder Menschen mit nicht-deutschem Aussehen wird zwar das deutsche Recht zugestanden, allerdings enthebt sie das nicht von Diskriminierungen, denen kein Antidiskriminierungsgesetz jemals gerecht werden kann, besonders nicht eingedenk der Erkenntnis, aus welchen Händen das Gesetz stammt. Nach Albert Memmi sei sich in dieser Gesellschaft beinahe jeder Ausgrenzungsmechanismus ähnlich. Es würde sich damit beispielhaft neben der Herkunft auch eine Beziehung zur Klasse herstellen lassen, weil auch ArbeiterInnen als dumm dargestellt würden, erfolglos sein, trinken würden und keine Moral besäßen. Auf gesellschaftlicher Ebene ließe sich also generell die Instrumentalisierung von Unterschieden als Teil der Bedingungen von Herrschaft begreifen.
Zweitens, was sind die Grundlagen?
Menschen, die aufgrund der Rechtslage und des bestehenden Rassismus Probleme bekommen und in die sogenannte Illegalität abtauchen, kann von linker Seite einerseits nur wenig geholfen werden, obwohl es NGOs gibt, die weitgehend Unterstützung anbieten. Andererseits erfordert diese Lage auch eine eingehende Analyse, weil die Hintergründe schlichtweg zu vielschichtig sind. Zudem handelt es sich um eine universelle Forderung, dass allen Menschen globale Bewegungsfreiheit zugestanden sein soll. Deswegen ist eine abstraktere Analyse unerlässlich, die auf linksradikalen Einschätzungen beruht.
Große Acht.
Der Lebensstil der einen ist das Elend der anderen, schreibt Franz Fanon. In der G8-Broschüre Flucht und Migration liest Mensch: Wir sind hier, weil ihr unsere Länder zerstört. Das sogenannte Armutsgefälle vom Norden in den Süden soll verständlich machen, dass der relative Reichtum der nördlichen Länder sich historisch entwickelt hat. Zum Teil geschah das in der kolonialistischen Periode auf Kosten des Reichtums in den Ländern des Südens, in denen Rohstoffe ausgebeutet wurden. Mit den Befreiungsbewegungen in diesen Ländern hat sich an vielen Orten aber keine rapide Wirtschaftssteigerung eingestellt, die in ihren sozialen Auswirkungen vergleichbar gewesen wäre mit der Entwicklung im Norden. Die Politik der Großen Acht, heute der IWF und weitere Organisationen, verhindert nicht nur ein produktives Wirtschaftswachstum in den sogenannten Schwellen- und Entwicklungsländern, sondern erwirkt durch beschränkende Zollpolitik und Entwicklungshilfe, zum Beispiel im Lebensmittelbereich, auch ein Kleinhalten dieser Ökonomien und damit die Einrichtung einer Wohlstandssteigerung. Das kann linke Politik aber wenig beeindrucken, sofern die EinwohnerInnen dieser Länder in die wohlständischen Länder reisen können. Dem ist aber nicht so, weil das Geld dafür fehlt und die Grenzen abgeschottet werden. Das Verhältnis wird manifestiert. Das durchaus moralisch gerechtfertigt, denn Entwicklungshilfe rettet schließlich wahrheitsgemäß vom Verhungern.
Machterhalt.
Diese Politik der Regierung, in der das Eigentum verpflichtet, wird auch im Kleinen nachvollzogen. Im ersten Halbjahr 2009 kamen im Mittelmeer 434 Flüchtlinge um. Dass deutsche Behörden an diesen Zuständen praktisch beteiligt werden, verursacht keinen Aufschrei in der normalen Bevölkerung und verdeutlicht damit die Akzeptanz der BürgerInnen dieser massenhaft tödlichen Auswirkung eines institutionellen Rassismus. Voraussetzung für den gesellschaftlichen Rassismus, damit sind schon alle Nichtdeutschen konfrontiert, und die Gesetze des Staates ist schließlich die Legitimation des Rassismus, die den gesamten gesellschaftlichen Querschnitt durchzieht. Hess und Lindner stellen Rassismus, ähnlich wie Memmi, damit auch dar, als ein die gesamte Gesellschaft durchziehendes, historisch und kulturell geprägtes Machtverhältnis gegenüber denjenigen, die als die Fremden oder die anderen konstruiert werden. Das führt unweigerlich zu der Analyse der kapitalistischen Gesellschaft im Allgemeinen. Albert Memmi sagt, dass der Kapitalismus kein Interesse daran hat, dass sich die sogenannten Trikontländer selbst technologisch entwickeln. Das sei ein Widerspruch des Kapitalismus in sich, dem es doch daran gelegen sei, ökonomisch nachvollziehbar zu handeln. Im Widerspruch zwischen der alten imperialistischen Vormachtstellung und der gegenwärtigen Wirtschaft in den alten Kolonien sei der Rassismus eher ein Nebeneffekt als Programm.
Eigentum angreift.
In Europa ist der Rassismus eine manifeste Grundlage zur Rechtfertigung der Abschottung. Im Manifest von Rabat steht: In einer Zeit des Freihandels profitieren jedoch nur diejenigen von der Bewegungsfreiheit der Waren und des Kapitals, die diese besitzen. Daraus ergibt sich bei Hess und Lindner: Im Mittelpunkt der antirassistischen Kritik steht die theoretische Annahme, dass Rassismus nicht am rechten Rand der Gesellschaft verortet werden kann, sondern ein strukturelles Moment des bürgerlichen Nationalstaats ist. Beinahe jeder Nationalstaat, ob nördlich oder südlich, hat das zur Grundlage für sein Rechtssystem und die daran anschließende Polizeiarbeit. Die Begriffe Eigentum und Grenze sind nur Ideen, Fiktionen, die allein durch militärische oder polizeiliche Gewalt, die in Gesetze eingeschrieben ist, manifestiert und erhalten werden kann, wird eher poststrukturalistisch in der G8-Broschüre erklärt. Nicht zu vergessen ist dabei der eben genannte ideologische Anteil der Bevölkerung an der gewalttätigen Durchsetzung dieser Gesetze, wie auch rückwirkend Polizeiarbeit beliebte Vorurteile zu bestätigen sucht. Kein Mensch ist illegal Hanau, lenkt den Blick auf die Betroffenen und konstatiert: Die Kombination rassistischer Ausgrenzung und systematischer Entrechtung mit prekärsten Ausbeutungsbedingungen bezeichnen wir als neue globale Apartheid, gegen die sich die weltweit zunehmenden Bewegungen und alltäglichen Kämpfe von Flüchtlingen und Migrantinnen richten. Aus dem materialistisch motivierten Angreifen der bestehenden rassistischen Gesetze entwickelt sich eine Bewegung, die womöglich nur in gemeinsamer solidarischer Politik und mit tatkräftiger Unterstützung durch nicht Benachteiligte durchsetzungsfähig wird.
Dominanzkultur.
Die vorangegangenen Erläuterungen über internationale Politik, Abschottung und Eigentum sollen nochmal durch einige Beispiele ergänzt werden. Wir alle kennen den Mythos vom Prenzlauer Berg als angeblich geburtenstärksten Bezirk der Republik. Er erfüllt uns insofern mit Freude, als uns Frank Schirmacher vor einiger Zeit mächtig Angst eingejagt hat vor der demografischen Katastrophe. Wenn die jungen Akademikerinnen wieder mehr Kinder bekommen, geht's aufwärts mit Deutschland. In Wirklichkeit werden die meisten Berliner Kinder in Neukölln geboren, also in der bildungsfernen Rütli-Welt armer Migranten, wo Gangster-Rap nicht Goethe regiert, schreibt Ulrich Guttmeier in der Taz zur Installation des Elterngeldes. Diese neue Gesetzgebung soll auf selektive Art besonders die gesellschaftlichen Kreise unterstützen, die sonst auch bevorteilt sind. Kultur ist nach Stuart Hall die durchaus dynamische Struktur von Überzeugungen in einer Gesellschaft. Dabei wird relativ unkritisch festgehalten, wie die Menschen in einer Gesellschaft geprägt werden. Bei der rassistischen Interpretation des Begriffes Kultur komme aber eine Erzählung zustande, die Kultur mit Rasse, Nation und Geschlecht verbinde und Mensch frage sich, welche Kultur denn die bessere sei. Daraus entsteht dann die Ansicht vom Vorrang der eigenen Kultur gegenüber der anderen, in den 90ern auch Leitkultur genannt, die sich nicht logisch begründen lässt. Das reicht aber, um Schlüsse daraus zu ziehen. So wird zum Beispiel die Türkei in Geografiebüchern als ein rückständiges Land bezeichnet und damit der Ausschluss bestimmter Bevölkerungsgruppen manifestiert. Soziologisch wird das Konstrukt untermauert, indem die Schlagwörter Kopftuch und Zwangsehe die westeuropäischen Debatten bestimmen, weil sie für migrantische Communities kennzeichnend sein sollen. Damit wird eine unveränderliche Kultur in Form eines Ethnopluralismus manifestiert, in der keiner die Perspektiven oder Seiten wechseln kann und qua Geburt darauf zugerichtet wird. Fälle sind bekannt, in denen nicht-migrantische Frauenhäuser migrantischen Frauen die Unterstützung versagten, weil sie ja kulturell bedingt in einem Unterdrückungszustand leben müssten.
Hier und heute ein globales Recht auf Migration. Das Recht auf Migration einzufordern bedeutet für uns, dass es ein Menschenrecht ist, aufzubrechen zu können, unabhängig der individuellen Gründe, egal ob aus Verfolgung, Armut oder auf der Suche nach einem besseren Leben, dass die Migrationswege frei wählbar sein müssen, ohne Lager, Stacheldrähte und elektronisch hochgerüstete Grenzanlagen. Und auch, dass alle Menschen dort leben können, wo und wie sie es wollen, mit allen sozialen und politischen Rechten, die es vor Ort gibt. Wir wissen auch, dass das globale Recht auf Migration in Anbetracht der politischen Verhältnisse eine utopische Forderung ist. Aber wir lassen uns bei unseren Kämpfen für eine bessere Gesellschaft nicht auf eine Sachzwanglogik ein. Denn das Utopische muss das Koordinatensystem unserer Kämpfe bleiben. Und je mehr wir sind, desto realistischer wird das scheinbar Unmögliche.
Drittens, wie wird gearbeitet?
Stuart Hall reicht ein praktischer Impuls. Wenn es notwendig ist, beispielsweise die britische Vereinigung der Faschisten zu stoppen und ihre Angriffe gegen Schwarze zu verhindern, dann muss es ohne Bedeutung sein, ob jetzt alle Schwarzen zusammenstehen oder ob andere sich dafür überhaupt nicht interessieren. Dann muss man einfach die schwarze Rentnerin von der Bushaltestelle bis nach Hause begleiten, um sie zu schützen. Man kann nicht Theorien entwickeln und von einer privilegierten Position innerhalb der Gesellschaft profitieren und gleichzeitig vergessen, wie es draußen in der Realität aussieht. Solange das politische Bewusstsein sich nicht bis an die Basis durchgesetzt hat, muss man den unterdrückten schwarzen Jugendlichen zur Seite stehen. Eine pragmatische Solidarität, die Hintergründe nicht überbewertet, aber Gefahren zu erkennen in der Lage ist, ist also eine Grundlage jeder antirassistischen Praxis.
Aktion?
Die Arbeit der Gruppen und Initiativen reicht von Unterstützung bis hin zu großen Demonstrationen. Es folgt eine Aufzählung. Nur Border Camps, wie die früheren Grenzcamps in Deutschland, bei denen vielfältige Aktionen stattfinden. Das richtet sich beispielsweise gegen die Abschiebenden und Repressionsbehörden, die Lager und Heime sowie rassistische Zustände. Eine internationale Zusammenarbeit mit Antiras in Europa, was besonders bezüglich des Ausbaus und der Transformation der Festung Europa erforderlich geworden war. Die Arbeit gegen das Gutschein- oder Chipkartensystem. Persönliche Beratung der Betroffenen von rassistischer Gewalt, Hilfe im Umgang mit den Behörden und für Sans-Papiers. Eine Karawane für die Rechte der Flüchtlinge. Große und kleine Demonstrationen.
No border, no nation, stop deportation. No border, no nation, stop deportation.
Die Bührengruppe Paderborn beurteilt die Politik wie folgt. Kämpfe finden statt. Das Spektrum reicht von der Schulklasse, die die Abschiebung eines Schulfreundes verhindern will, über Streiks, Demonstrationen bis hin zu Kampagnen gegen Residenzpflicht, rassistische Polizeigewalt und die Zumutung des Asylbewerberleistungsgesetzes. Umso schlagkräftiger und erfolgreicher werden diese Kämpfe, je mehr sie gemeinsam geführt werden und sich vernetzen. Allzu oft leiten diese Kämpfe jedoch an zwei Mängeln. Vielfach klammern sie sich an Einzelfällen fest, die besonders drastisch die Zumutung und Unmenschlichkeit des Abschiebesystems demonstrieren sollen. Zum anderen bleiben sie häufig in der Forderung nach Rücknahme von Gesetzesverschärfungen stecken und lassen sich so von der Realpolitik vor sich. Beides verhindert, dass eine offensive Präsentation von Alternativen, zum Beispiel das Recht auf Bewegungsfreiheit oder globale soziale Rechte, möglich wird und dass eine über die momentanen Verhältnisse hinausweisende Perspektive entstehen kann.
Weiß sein.
Ausgegangen davon, dass viele Weiße, die bürgerliche Privilegien genießen, sich in der antirassistischen Arbeit engagieren, muss darin eine Auseinandersetzung mit den sogenannten weißen Identitäten stattfinden. Birgit Rommelspacher gibt daher zu bedenken, dass Weiße, die sich als Weiße repräsentieren und nicht ausweichend als Kosmopolitinnen, sich mit weißer Geschichte konfrontieren müssen, die Teil ihres eigenen Selbstverständnisses wurde. Das kann unterschiedlich aussehen. Grundlage ist aber sicherlich, dass die Geschichte der Nationalstaaten eine rassistische ist, die immer wieder reartikuliert wird, ergo Rassismus produziert. Der kritische Umgang mit der Geschichte des Kolonialismus und in Deutschland auch mit dem Nationalsozialismus schlägt sich also möglicherweise in der Unterstützung antirassistischer Arbeit nieder. Wichtig ist es, einen Perspektivenwechsel einzufordern, der Migrantinnen und Betroffene von Rassismus nicht nur objektivierend als zu beackerndes Feld wahrnimmt, sondern solidarisch sich anschließt, wenn es darum geht, welche Wahrnehmung Betroffene haben. Dabei sollte Selbstorganisation besprochen und unterstützt werden, zum Beispiel, weil Politik in vielen Fällen nicht nur Engagement bedeutet, sondern auch konkret Selbstschutz. Die Flüchtlingsinitiative Brandenburg als selbstorganisierte Gruppe fasst ihre Arbeit wie folgt zusammen. Wir haben eine Three-Pong-Drei-Zacken-Strategie. Der erste Zacken ist, unsere eigenen Aktivitäten als Asylsuchende zu organisieren und PartnerInnen als UnterstützerInnen dazu einzuladen. Der zweite Zacken ist, unsere PartnerInnen zu unterstützen, wenn sie Aktionen durchführen. Und der dritte, mit den PartnerInnen zusammenzukommen und gemeinsame Events und Aktionen durchzuführen.
Ohne Solidarität.
Es scheint, dass die Demonstrationen und Aktionen nur noch in antirassistischen Kreisen wahrgenommen werden, geschweige denn von anderen linken Gruppen rezipiert oder auch nur besucht werden. Während 1993 noch Hunderttausende spektrenübergreifend gegen die Abschaffung des Asylparagraphen demonstriert hatten, nahmen an der Demo 15 Jahre danach nur noch einige Tausend teil. Antifaschistische Kreise, ein subkulturelles Spektrum und schon gar nicht die antideutsche Linke sehen sich genötigt, Solidarität zu üben. Eventuell mag das daran liegen, dass Letztgenannte eine Politik angestrengt haben, die einen Kosmopolitismus befürwortet, ungeachtet der eigenen sozialen Lage im Gesellschaftsgefüge. Dabei reflektiert Mensch weder die häufige Herkunft aus einer weißen Mittelschicht, noch scheint eine Auseinandersetzung mit einer Geschichte wichtig, die sich nicht mit europäischen Geschehen befasst, wie die des Kolonialismus. Das kann verschiedene Gründe haben. In Ostdeutschland ist es oftmals der fehlende Zugang zu wahrnehmbarem migrantischen Leben im Allgemeinen und zu politischen Migrantinnen im Besonderen und die dadurch fehlenden Anknüpfungsmöglichkeiten. Fehlende Antiarbeit wird aber auch politisch begründet. So schreibt der kritische Theoretiker Detlef Clausen, dass es eine antirassistische Ideologie gäbe, die nicht die gesellschaftlichen Widersprüche des alternativlos gewordenen, aber veränderten Kapitalismus analysiert, sondern als Fahne für die trotz alledem Aufrechten funktioniert. Antirassismus kann man als Kümmerform von Gesellschaftskritik bezeichnen. In dieser unlogischen Erklärung beißt sich der Hund selbst in den Schwanz. Wenn ein Kapitalismus nämlich alternativlos geworden sei, muss die Selbstwahrnehmung, schreibend aus der kapitalistischen Gesellschaft, sich schon sehr verzerren, um sich selbst eine Gesellschaftskritik zu attestieren. Außerdem ist der Habitus des Professors damit ein schönes Beispiel für Wohlstand, Weißsein und Bürgerschaft. Denn dass den Menschen, die keine Bürgerschaft besitzen, der Zugang zu extrem schlechten Arbeitsbedingungen einfacher gemacht wird, liegt auf der Hand und lässt sich nicht mit trotz alledem erklären, sondern mit dem Kapitalismus, der nicht bloß Widersprüche produziert, sondern auch Armut. Hess und Lindner fragen abschließend: Sollten Weiße endlich einsehen, dass sie keine Opfer, sondern Privilegierte des Rassismus sind und dass antirassistische Praxis von Weißen daher nicht bedeuten kann, eine Selbstbefreiung durch den Abbau individueller Schuldgefühle zu betreiben, sondern eine Praxis der Solidarität mit dem vom Rassismus tatsächlich Betroffenen zu leisten?
Viertens, Recht und Kritik.
Für Antirassistinnen kann es nicht genügen, Rassismen zu hinterfragen und isoliert zu bekämpfen, sondern sie und sich selbst in einem Geflecht von Machtverhältnissen zu sehen und zu positionieren, konstatieren Hess Lindner, abzielend auf eine theoretische Herleitung des Rassismusbegriffs. Die demokratische Gesellschaft ist grundsätzlich eine, die ein Rechtssystem zur Grundlage haben muss. Das dient beispielsweise dazu, Eigentum als eines der schützenswertesten Elemente der Gesellschaft zu erhalten. Daraus ergibt sich für die Gesellschaftsanalyse die drängende Frage nach der Brisanz des Verteilungsverhältnisses auf dieser Welt. Recht nämlich manifestiert die Gewichtung der Eigentumsverhältnisse, ein Verhältnis auf Kosten der sogenannten anderen. In der demokratischen Erklärung wird das Recht als ein universelles Maß der Menschen angenommen, weil es angeblich allen dienen soll. Dieser Irrglaube blamiert sich aber angesichts der Menge der Menschen, auf die es angewendet wird. Diese Menge soll nämlich mittels Hubschraubern, Booten und dem freiwilligen Vollzug legalisierter Bürgerwehren wie in Italien im abgesprochenen kleinen Rahmen gehalten werden. Immerhin, ein anderes, eingeschränkteres Recht gilt auch für Nichtbürgerinnen, die diesen Teil der Erde lebend erreicht haben. Für alle Arten und Umfänge gilt aber, dass Recht formal bleibt, also individuellen Unzulänglichkeiten nicht gerecht werden kann. Darum ist eine rechtliche Gleichheit noch nicht eine reale. Kategorisierend, wie es daherkommt, handelt es sich sozusagen um eine ökonomische Form der Politik. An einem Beispiel lässt sich diese Formalität skizzieren. Eine nicht herkunftsdeutsche Person, die einen deutschen Pass besitzt, kann sich trotz ihrer Staatsbürgerschaft nicht entscheiden, ob sie Rassismus aus dem Weg gehen möchte oder nicht. Kein bestehendes Recht schützt sie nämlich präventiv vor Diskriminierung.
Unrecht.
Wenn also eine antirassistische Bewegung Menschenrechte einfordert oder einzelne rechtliche Inhalte diskutiert, dann ist ihr Zugang zu den staatlichen Behörden und den BürgerInnen womöglich einfacher. Das macht sie aber nicht grundsätzlich kritischer. Denn wenn eine antirassistische Gruppe Unrecht ruft, muss sie sich darüber bewusst werden, dass sie nicht das dem Rassismus zugrunde gelegte Gefüge kritisiert, sondern eigentlich nur eine Reform und Optimierung des bestehenden Rechts anzustreben gewillt ist. Sicherlich, der Verdienst der antirassistischen Bewegung ist es zunächst, wenn sich ein unerträglicher Zustand für einige Menschen verbessert. Unwürdige Lebensumstände, die von Heimunterbringung und Residenzpflicht verursacht werden, können durch individuelle Durchsetzung eines Gesetzes gelindert werden. Leider lässt sich damit aber nicht die Gefahr bannen, dass Menschen mit einer Duldung abgeschoben werden, also dass allen Verbesserungen zum Trotz der Abschiebeapparat alle Bemühungen ungeschehen macht. Volker Maria Hügel von der antirassistischen NGO Pro Asyl wehrt sich gegen eine falsche Interpretation seiner Arbeit. Ich muss aber auch sagen, dass ich das System, an dessen Verbesserung ich gerade arbeite, natürlich ablehne. Wir brauchen auch eine grundsätzliche Kritik daran, dass wir überhaupt ein Ausländergesetz haben.
Kein Recht.
Antirassistische Arbeit sollte also radikale Kritik mit einschließen. Das findet auch die Bührengruppe Paderborn. Antirassistischer Protest mit dem einseitigen Fokus auf der Einhaltung von Menschenrechten und der Durchsetzung des Grundrechts auf Asyl ignoriert, dass der Großteil der Zuwanderungswilligen weiterhin draußen bleiben müsste, unangetastet zu lassen. Ansätze einer politischen Arbeit, die sich abseits von zivilgesellschaftlichen Idealen bewegt, um das Rechtssystem zu kritisieren, gibt es viele. Das Postulat »Gleiches Recht für alle« transportiert nicht nur den Gleichheitsgedanken in Rechtsform, sondern auch den Inhalt der Gleichheit. Rommelspacher meint dazu, dass die Gleichheit in Dominanzverhältnissen immer auch den herrschenden Lebensstil zum Maßstab mache. Was das historisch bedeutet, erklärt die Gruppe Lupus. Wir gehen von einer Geschichte linker, weißer, männlicher Politik aus, die den rassistischen Ausschluss der anderen betrieben hat. Die eigenen Vorstellungen von Gleichheit als Kampfperspektive haben niemals Frauen und nie die Kolonisierten eingeschlossen. Die eigenen Befreiungsperspektiven waren an die eigenen Bedürfnisse gebunden und haben die Teilhabe an struktureller Unterdrückung über die Gleichheitsforderung verdeckt. Gleichermaßen richtet das Antirassismusbüro Bremen, Arab, den Blick zurück auf die Individuen. Wo wir Rassismus nur in Form von Asylgesetzen wahrnehmen, verlieren wir schnell den Zusammenhang von Rassismus und Migration aus den Augen und beziehen uns politisch auf eine ganz bestimmte in rassistischen Sondergesetzen definierte Figur von Migrantinnen.
Radikale Kritik und Zugang.
Für eine Bewegung, die handlungsfähig sein möchte, bleibt es trotzdem schwierig, nur die marxistische Ablehnung des Begriffes zu praktizieren, da die gewaltgeladene Realität fast nur aus Recht und Gesetz besteht. Antirassistische AktivistInnen sind nämlich auch diejenigen, die rassistische Gesetze und Rechte erst zu hinterfragen in der Lage sind. Ob sie in der Folge dessen eine neue oder andere Installation von Rechten befürworten, steht auf einem anderen Blatt. Einer politischen Bewegung, die sich zumindest punktuell von einer radikalen Gesellschaftskritik abwendet, ist es überhaupt erst möglich, den Blick auf die Betroffenen zu richten, um sich solidarisch zeigen zu können. Das persönliche Schicksal dieser Menschen wird über die Analyse oft vergessen. Überdies bleibt die umfassende Rassismusanalyse außen vor, wenn man persönliche Beratung anbietet, für alle, die sie benötigen. Ohne diesen grundsätzlichen Anspruch, der Erkenntnis schafft, würden die subjektiven Zustände gar nicht erst verallgemeinerbar werden, eine globale Kritik sich gar nicht erst entwickeln können. Oftmals scheint es also, als wäre das Rufen nach moralischem Recht, Menschenrecht und so weiter bloß ein Mittel zum Zweck der Abschaffung dieser Gesetze, die einen Rassismus immer wieder neu artikulieren.
Fünftens, politische Perspektiven.
Das Besprechen rassistischer Erfahrungen mit einzelnen Menschen kann durchaus nicht nur für die Kritik wichtig sein, sondern verweist zunächst auf einen materiellen Zustand. Diesen Zustand in allen Fällen von Rassismus Betroffener zu verbessern, sollte sicherlich die Grundlage für antirassistische Arbeit sein. Dabei ist es unerlässlich, den eigenen Fokus auf die Realitäten der Menschen zu richten, die Rassismus konkret ausgesetzt sind. Denn, wie es die antirassistische Initiative Berlin formuliert, kann die radikale und antirassistische Linke es sich keinesfalls erlauben, sich als die guten Menschen beleidigt in die Ecke zu stellen. In der politischen Arbeit kann nämlich nicht nur der böse Staat sowie die nationalistische und rassistische Bevölkerung in die Kritik genommen werden, sondern müssen auch Teile des politischen Selbstverständnisses, Verhaltensweisen und eigene Boniertheiten hinterfragt werden.
Kapitalismus.
Wenn Mensch in diesem Zusammenhang konstatiert, dass bürgerliche Privilegien hinterfragt werden müssen, dann wird Bürgerschaft als Ganzes angegriffen. Das heißt, die Trennung zwischen BürgerInnen und anderen soll gänzlich aufgehoben und ein sozialistisches Gesellschaftsmodell vorangetrieben werden. Verwunderlich ist es daher nicht, wenn antirassistische Zusammenhänge Sozialpolitik generell für sich in Beschlag nehmen, also die Grundlage für den Rassismus auch immer wieder darin sehen müssen, dass diese Auseinandersetzung im Kapitalismus stattfindet. Konstitutives Element dieser Gesellschaft ist es eben auch, die sich wiederholende Artikulation von Rassismus voranzutreiben. Birgit Rommespacher bezeichnet diese Dynamiken als Rassifizierungsprozesse, deren Legitimation sich ihren Rückbezug immer aufs Neue in der Gesellschaft sucht. Kurz gesagt, muss Rassismus auch als eine Form der Ausgrenzung gesehen werden, die im Kapitalismus, wenn sie doch wandelbar ist, nicht an Relevanz verliert, die nicht nur rein volkswirtschaftlich erklärt wird, sondern die zugleich auch beruhigende Ideologie für die ist, die Rassistinnen sind.
Bündnispolitik.
Dass es einen Aktionstag zu Flucht und Migration bei den Protesten gegen den G8-Gipfel 2007 in Heiligendamm gab, lässt sich auf verschiedene Faktoren zurückführen. In den sozial motivierten Gruppen rund um den Gipfelprotest sollte die antirassistische Thematik stärker in der Bewegung verankert werden. Ansätze transnationaler Vernetzung sollten erweitert werden und am wichtigsten, es sollte ein Bündelungspunkt für die oftmals sehr zersplitterten Antirassismus-Netzwerke geschaffen werden. Wie im Grundlagenteil schon angedeutet, musste der Protest die miserablen Zustände für viele Menschen in Teilen dieser Welt thematisieren. Diese sind nämlich auch ein möglicher Grund für Migration. Aber auch, dass sogenannte Prekarisierung besonders Menschen trifft, die in Entwicklungsländern leben oder die Migrantinnen und Nicht-Weiße in den nördlichen Ländern sind. Der Protest im Sommer 2007 war zwar ein relativ großer, wurde aber davon überschattet, dass beispielsweise viele Flüchtlingsräte sich nicht daran beteiligten und die gesamte Bewegung zudem zu vereinzelt ist. Welche Bündnisse Mensch also eingeht, zu welchen Zugeständnissen Mensch generell bereit ist, hängt oftmals davon ab, wie erfolgreich die eigene Arbeit ist. Darum münden auch antirassistische Praxen in humanitären Organisationen, wie die NGOs Pro Asyl und Medinet welche sind. Die Arbeit in diesen Institutionen ist oft erfolgreicher, kann aber zur Auflösung einer radikalen Kritik führen.
Integration.
Wenn linke Gruppen über Integration diskutieren, dann ist das nicht einfach. Mensch muss zuerst bedenken, welche Diskurse sich an diesen Begriff binden und welche Folgen Integration überdies haben kann. In dieser Gesellschaft hat das Einsetzen für die Eingliederung mindestens zwei Folgen. Einerseits ist es, dass Integrieren auch bedeutet, sich einem Zustand anzuschließen, den Linke nicht befürworten können. Eine kapitalistische Gesellschaft, in der nicht Bedürfnisse zählen, sondern bloß Ideologien wie der Glaube an Freiheit und Demokratie. Zum anderen ist es, dass alle Menschen gleich zugerichtet werden sollen, wie oben bereits beschrieben, immer nach dem Vorbild der herrschenden Dominanzkultur. Der Grad der Integration schließlich wird schön nach Gehalt und polizeilichem Führungszeugnis geordnet. Entrassifizierung. Die Ausgrenzung aber endet erst dann, wenn Nationen und ihre entsprechenden Identitäten, wie der kulturalisierende Zugang zu Menschen, aufgelöst sind, durch die ja Rassismus erst begründet wird. Bis dahin ist eine antirassistische Bewegung quasi auf den Umgang mit dem Rechtsstaat zurückgeworfen. Denn in dieser Gesellschaft interessiert es zu wenige, wenn Nicht-Weiße durch die Straßen gejagt oder abgeschoben werden. Antiras sind dann oftmals die einzigen, die Solidarität üben und Hilfe anbieten. Rommespacher behauptet in ihrer soziologischen Herleitung, wenn Rassifizierungsprozesse stattfinden würden, müsste natürlich auch das Gegenteil, eine Entrassifizierung, möglich sein. Diese wird dann genauso immer wieder neu hergestellt. Sechstens, Schluss. Die Zustände sind oft barbarische. Sie lassen sich in einem Radiobeitrag kaum, auch nur annähernd, zusammenfassen. Es seien nur einige Beispiele genannt, mit denen sich Antirassistinnen in ihrer Arbeit heute beschäftigen. Die aktuellen Zustände. Momentan finden in D-Land vermehrt Abschiebungen in den Kosovo, den Irak und nach Afghanistan statt. Begründet wird das mit der verbesserten Sicherheitslage in diesen Ländern. Die Duldungen werden also bei vielen Menschen nicht mehr verlängert. Wie bereits angesprochen, sind beim Versuch, die Europäische Union mit Booten und Schwimmen zu erreichen, schon im ersten Halbjahr 2009 über 400 Flüchtlinge umgekommen. Die deutsche Polizei beteiligt sich an der Flüchtlingsabwehr im Namen der Europäischen Grenzschutzagentur Frontex, zum Beispiel mit Hubschraubern. Das Lager Möhlau in Sachsen-Anhalt ist nur eines von vielen Beispielen. Flüchtlinge müssen dort 20 Kilometer laufen, um den nächsten Supermarkt in Dessau zu erreichen. Das Leben findet auf engstem Raum statt und die hygienischen Bedingungen sind im baufälligen Zustand unerträglich. Der Insasse Assad M. ist am 14. Juli wegen einer Blutvergiftung gestorben, die durch einen Brand verursacht wurde. Erst nach diesem Fall wurden die Bedingungen vor Ort thematisiert. Wie M. verwundet wurde, ist ungeklärt. Die Flüchtlinge leben zusätzlich in der ständigen Gefahr, von örtlichen Neonazis angegriffen zu werden. Am 30. Juli hat eine kleine Demonstration in Wittenberg auf die Situation hingewiesen. Doch nicht nur Flüchtlingshilfe ist wichtige Arbeit, sondern auch der Umgang mit Rassismus in Texten, wenn es zum Beispiel um stigmatisierende Berichterstattung in Tageszeitungen geht. Als Linker in Leipzig kann Mensch aber getrost auch mal die eigenen Reihen begutachten, wenn über Muslime gesprochen wird. Da wird zum Beispiel vom Autor David Schweiger in der Phase 2, Nummer 32, rassistisch argumentiert. Das aber vermeintlich links politisiert, weil es ja dem Kampf gegen den Antisemitismus dienen würde. Rassismus nämlich müsse ihm erstmal bewiesen werden. Betont wird im Text nicht nur die Gefahr muslimisch geprägter Jugendlicher in Deutschland, die den Antisemitismus verschärfen würde, nein, auch werden Bio-Deutsche, welchen Alters auch immer, von jungen Menschen mit Migrationshintergrund scharf getrennt. Bei ersteren sei nämlich der Antisemitismus nur noch fragmentarisch, während er bei den Muslimen selbst Vernichtungsfantasien hervorrufe. Schweiger dürfte übrigens ostdeutsche Dörfer nicht kennen, in denen Nazis T-Shirts mit der Aufschrift »Tötet alle Juden« tragen. Schlussendlich macht er das, was oben bereits als Teil von Rassismus definiert wurde. Er denkt, dass ein aufklärerisches Bildungsverständnis davon zerstört werden würde, wenn SchülerInnen auch nur ihr eigenes Interesse, zum Beispiel die Kolonialgeschichte, im Unterricht anbrächten. Dieses Diktat, dem entgegenzutreten sei, würde also der unsrigen Aufklärung schaden. Und Magnus Klaue in der diesjährigen Jungle World Nummer 34 macht sich nicht die Mühe zu argumentieren. Er behauptet einfach, dass Kreuzberger Kulturvereine türkischer Provenienz generell Rackets seien. Ausblick. Es gibt aber auch Erfreuliches zu berichten. Und zwar zuerst im illegalen Bereich. Die Ausländerbehörden in Hamburg und Berlin waren in den letzten Wochen und Monaten Ziel von Überfällen, bei denen unter anderem aufenthaltsbezogene Unterlagen entwendet wurden. Zudem fanden in den letzten zwei Wochen Brandanschläge auf die Abschiebeknäste in Zweibrücken und in Rotterdam statt. Und legale Aktionen. Momentan findet auf der griechischen Insel Lesbos ein No-Border-Camp statt, bei dem mindestens 500 Leute zugegen sind. Inhaltlich dreht es sich vor allem um die humanitäre Lage von Flüchtlingen an den Küsten des Mittelmeeres. Bis heute läuft auch die Woche gegen Abschiebungen. Im Doppel und Gut auf der Kapellenstraße 16 in Leipzig gibt es dazu heute Abend um 20 Uhr eine Film- und Infoveranstaltung zum Thema Abschiebehaft. Gezeigt wird der Film »Die Unerwünschten«. Für alle, die sich inhaltlich informieren wollen, seien diese Links empfohlen. Die Karawane für die Rechte der Flüchtlinge, karawa.net, die Jourfix-Initiative Berlin, www.jourfix.net und die antirassistische Zeitschrift ZAG, www.zag-berlin.de.
Das war's mal wieder für heute mit Radio Island. In der heutigen Sendung habt ihr einen Beitrag zur antirassistischen Bewegung gehört.